die hier vom Haus aus Licht sparen, scheint der Fall. Ja, zum Glück habe ich ja hier das.
Ja, das ist neu, bestimmt nur Leibwerk. Aber wir zahlen die Miete so und so, ob das nicht brennt oder nicht. Zum Singen brauchen wir es.
Ja, aber wenn die Geschwister lesen wollten.
Ja,
gut. So, es wäre der Licht, ja.
Nur immer sagen, was ihr wollt.
Liebe Geschwister, es ist schon eigenartig, dass gerade bei dem wunderbaren Thema, das wir heute näher ansehen dürfen, es dem Feind genehmigt worden ist, dafür zu sorgen, dass die Zahl der Anwesenden so gering ist gegenüber. Denn normalerweise, bevor wir mit dem Thema beginnen,
würdest du bitte das Thema nochmal nennen?
Das Thema nochmal sagen?
Ja, ich sage es ja nochmal. Ja. Gut. Das Thema heißt: Der Geist, das Wasser und das Blut. Solche Wortgruppe wie diese finden sich in keinem einzigen Buch der ganzen Weltliteratur. Eigenartig. Der Geist, das Wasser und das Blut. So lesen wir im ersten Johannesbrief, im 5. Kapitel, Vers 8. Nun, bevor wir mit dem Thema, was wir jetzt kennen, beginnen, tue ich etwas, was ich grundsätzlich sonst nie mache. Einige meiner Schriften empfehlen. Denn es steht geschrieben, wer sich selbst empfiehlt, ist unbewährt, können wir uns gleich merken. Ne? Und damit ist die Sache klar. Ja. Nämlich, die paar Schriftchen sind hinten aufgelegt, nämlich oder das Bekannte, die Entwürfe des Herzens, ist eine Neuauflage, aber genau wie die alten, sie ist nur revidiert worden, wenn Druckfehler vorlagen. Aber wer das noch nicht kennt, und wer es schon kennt, der macht nichts Dummes, wenn er gleichwohl eines noch mitnimmt, und irgendjemand schenkt. Es war hier in Freiburg ein Student Mathematik, Physik, der hat bezeugt, in Bezug auf diese Fragen, die die Bibel aufwirft, der Wille und sein Wirkungskreis, zweitens der Sitz und die Zentralbedeutung der Gedanken des Herzens, drittens der Ansatzpunkt für die Gerichte Gottes, viertens die Zuvorbestimmung und das Gericht, fünftens der Wesensunterschied des Gläubigen zum ungläubigen Menschen, sechstens Gott verstockt Herzen. Warum? Wozu? Siebtens, Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Merken wir, das ist konzentrierte Fragestellung. Und der Student, der sagte, er habe in theologischen Bibliotheken nachgeforscht und gelesen und gesucht und keine befriedigende Antwort gefunden und so weiter und so weiter. Und dann sei ihm das Schriftchen in die Hand gekommen und sagte, das ist. So, das Erste. Das Zweite, Judas Ischariot und die Liebe Gottes. Da haben ganz fromme, hohe Persönlichkeiten zu dem Schriftchen erklärt, Bruder Muhl verherrlicht ja den Judas. Die haben den Beweis geliefert, dass sie das Schriftchen nicht gelesen haben, wie man es lesen sollte. Judas Iskariot und die Liebe Gottes. Nein, eine Verherrlichung der Liebe Gottes. Und zwar habe ich in zwei verschiedenen Familien habe ich dieses Thema vor 30, 40 Jahren in einer Hausgemeinde, Hausversammlung gehalten. Judas Ischariot und die Liebe Gottes. Und ohne dass ich wusste, waren das in der einen und der anderen Hausversammlung zwei junge Burschen, die den gläubigen Eltern unheimlich Sorge gemacht haben. Aber die waren da. Ein halbes Jahr später höre ich von dort her, an diesem Abend Verkündigung, Thema Judas Ischariot und die Liebe Gottes, ist der zum Glauben gekommen, wunderbar, und der andere auch.
Halleluja.
Ja. Dann Paulus, das auserwählte Rüstzeug, als Typus für die Gemeinde des Leibes des Christus. Also Paulus selber, Modell für die Gemeinde, und zwar dargestellt aufgrund eines wunderbaren biblischen Berichtes. Genügt. Jetzt habe ich das da, jetzt kommt noch das Vierte, dann haben wir es. Realität und Einmaligkeit der Bibel. Kleines Ding. Ich bin nicht Propagandist für Traktate, mit denen die Menschen mehr traktiert werden, als dass ihnen geholfen wird. Wer das liest, der hat etwas gelesen. So, fertig mit der Propaganda.
Preis.
Bitte?
Preis.
Nach Belieben. Was jedem wert ist. Ne? Also.
Kann man das
so, Günther, es kann auch einfach genommen werden.
So.
Jawohl. Mehrfach, wenn ihr wollt. Preis spielt keine Rolle.
Wie? Hast du noch Nachlieferung, falls das nicht heißt, was wir hinten ausgelegt haben?
Das weiß ich nicht.
Daheim. Also könnte man noch dran.
So. Ja. Jetzt an die Arbeit.
Dann kannst du hier viel schon
machen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Wir schlagen auf 1. Johannes 5 und beginnen zu lesen von Vers 6 an. Ich danke unserem lieben Bruder, der hier eine wunderbare Beleuchtung meiner Bibel, nicht einmal was für eine schöne Bibel ich habe,
aber frisch verbunden.
Ja, die war ganz auseinandergepflettert in beliebige Stücke. Ich wollte sie gerade ja nicht wegwerfen, aber beiseite legen und schweren Herzens eine neue Elberfelder nehmen, in welchen ich noch gar keine Notizen hatte. Nicht? Und dann begab es sich, ein Verwandter von meiner Frau, hier in der Gegend, Buchbinder von Beruf, ein junger Mann, bei dem waren wir zu Besuch und da hatte ich gerade das Lumpenzeug bei mir und ich hörte, er sei Buchbinder, und habe ich ihm das so gezeigt, also hoffnungslos. Dann guckt er das so an und sagt, Herr Muhl oder Arthur, das mache ich dir. Nach etwa 14 Tagen waren wir wieder da. Dann sagt seine Mutter, bei der er wohnt, mein Sohn hat eine Woche lang gearbeitet als Fachmann. Aber jetzt kann ich wieder von vorn und hinten blättern nach Belieben. Wunderbar, dass der Herr sogar für solches besorgt ist.
Ein Beweis, dass du noch lange dienen sollst.
Bitte?
Ein Beweis, dass du noch uns lange dienen sollst.
Danke. Wir haben aufgeschlagen 1. Johannes 5 von Vers 6 an. Dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Schon wieder eigenartige Wortbildung. Durch Wasser und Blut ist Jesus Christus gekommen. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Das sind mal die zwei Stücke da. Und der Geist ist es, der da Zeugnis gibt. Weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind, die da Zeugnis geben. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig, natürlich in ihrem Zeugnis. Die drei ergänzen sich gegenseitig. Ja, meine Hörbrille abgestellt. Gut. Wenn ich so spreche, verstehen mich alle, bitte?
Ja.
Dem Herrn sei Dank. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er bezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Das ist ein wunderbares Wort. Wer an oder dem Sohne Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst, und zwar jetzt gerade das Zeugnis des Geistes, des Wassers und des Blutes. Soweit der zugrunde gelegte Text. Wir halten uns vorerst an eine Aussage des Propheten Jesaja, die habe ich jetzt nicht die Stelle genau. Die heißt, ich würde sie finden, weil die ist also in meiner Bibel auf der linken Seite, in der linken Kolonne, in der Mitte. Da. die heißt, der ich aus dem Anfang heraus schon das Ende verkünde. Und da haben wir als Beispiel schon im ersten Satz in unserer Bibel den Beweis, und zwar wieder einen einmaligen Beweis. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das kennen wir doch. Und da sind zwei kleine Wörtchen, nur mit zwei Buchstaben je, die sind gar nicht übersetzt worden. Und diese zwei kleinen Wörtchen bestehen aus dem ersten hebräischen Buchstaben von den 22, die es gibt, und dem letzten. Also, Aleph ist der erste hebräische Buchstabe A. Und der letzte, das Taf, TH. Also, und das Wörtchen wird gelesen Et. Das ist das Normale. Also, im Anfang schuf Gott Et die Himmel und Et die Erde. Müssen wir jetzt lesen. Also, ich kann es auch hebräisch sagen. Was heißt das? Anfang und Ende. Nicht nur das, wie stellt sich Jesus Christus in diesem Zusammenhang hier vor? Sagt er, was die griechischen Buchstaben betrifft, ich bin das Alpha und das Omega. Das ist der erste griechische Buchstabe und der letzte griechische Buchstabe im griechischen Alphabet. Jetzt im Hebräischen Aleph und Taf. Da ist Christus auch das Aleph und das Taf. Et. Und heißt Anfang und Ende. Der erste und der letzte, alle diese Ausdrücke, die ich genannt habe, bezieht Jesus auf sich persönlich. Ich bin der erste und der letzte. Der Anfang und das Ende. Das Alpha und das Omega, das Aleph und das Taf. Also ausgerechnet, diese zwei Wörtchen sind den Übersetzern unter den Tisch gefallen, existieren nicht. Das heißt auf Deutsch, im Anfang schuf Gott den Anfang der Himmel und die Vollendung der Himmel schon. Und den Anfang und die Vollendung der Erde schuf Gott. Aha. Der ich im Anfang das Ende verkünde, stimmt's davon. Aber nur dann, wenn wir so dumm sind und jedem Buchstaben und jedem Pünktchen daneben, soweit es hebräisch und griechisch ist, im Grund, in den Grundtexten, allem glauben, was geschrieben steht. Wahrlich, ich sage euch, kein I, hebräisch Yad, hebräisch griechisch Jota, das ist das kleinste Buchstäblein des hebräischen Alphabetes, noch ein Pünktchen daneben wird fallen, solange nicht alles, was da drin ist, ich zitiere ein Wort Jesu, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, erfüllt sein wird. Aha. Darf man jedem Buchstäblein glauben? Jedem Pünktchen oder Zeichlein daneben? Ja, und ich stelle mich gleich vor, so dumm bin ich. Wer hat da eine Freude dran? Genau der, der allein, an dem es liegt, allein, einem Menschen, ja, der an Jesus Christus glaubt, Dinge zu offenbaren, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen sind. Gibt es so etwas? Zum Glück, Gott sei Dank. Paulus war der gleichen Meinung. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Paulus. Und dann die Praxis. Gewaltig. Also. Der Geist, das Wasser und das Blut. Ja, ich im Anfang das Ende verkünde jetzt. Von im Bibel, in unserer Bibel, in unserem Gotteswort, finden wir da das Wort Geist. Steht da von in der Bibel irgendwo das Wort Geist? Und der Geist Gottes schwebte brütend, fluoreszierend, Impulse gebend über der Sammlung der Finsterniswassertiefe. Der Geist Gottes. Impulse gebend. Ich wiederhole von früher. Da ist eine ruhende Wasserfläche. Ich lasse ein Steinchen fallen. Berührungspunkt im Wasser löst aus. Jetzt machen wir es so, nicht? Ja. Wir reden gerade deutlich und wissenschaftlich. Das macht die Bibel schon längst. Wir haben uns gerade vorne in der Bibel. In dem Moment entstehen Wellen. Längen. Je nach Wucht und Größe des Steinchens. Wellen und Schwingungen. Die ganze Schöpfung existiert in den verschiedensten Darstellungen, sei es festflüssig, gasförmig. Je nach Zahl der Wellen und Wellenlängen und Schwingungszahlen, alles. Unser Ohr hört in der Gegend von 40 Schwingungen in der Sekunde. Die genaue Schwingungszahl, was unser, halt, was habe ich gesagt, unser Ohr hört, ja. Nein, das habe ich schon falsch gesagt. Was unser Auge sieht, sind Schwingungen in diesem Bereich von 40 Schwingungen in der Sekunde. Und von all den Schwingungen und Wellenarten, von da aus, was das Auge sieht, geht es in die Unendlichkeit, das ist der Schöpfung Gottes, die ja endlich ist, also in die ganze Schöpfung. Dann haben wir auf einer Seite alle technischen Dinge, Telefon, Radio, Musik und was es da alles gibt an Apparaten und Motoren und so weiter. Und auf der anderen Seite sind die unsichtbaren Wellen und Schwingungen wie die kosmischen Strahlen und Gammastrahlen und Röntgenstrahlen, von denen sieht man nichts und hört man nichts, aber ist die Wirkung, Auswirkung da. Und alles genau gezählt, gemessen, gewogen, genannt. Alles in unserer Bibel. So. Und jetzt der Geist Impulse gebend. Ja. Genau in mathematischer Ordnung. Und was entsteht? Jetzt, es fragen wir uns, da wir wissen, dass Gott ungefähr 100 Bausteine in seine Schöpfung gelegt hat, entweder sei es fest, flüssig, gasförmig, da haben wir, wir nennen diese Dinge Elemente oder Atome. Das Wasser, Vashai Petrus, bleiben wir einen Moment beim Wasser stehen. Eine erste Schöpfung, die gegenwärtige Schöpfung der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde, ist schon die zweite Schöpfung. Die erste, eine erste Schöpfung, jetzt, Petrus. Aus Wasser und durch Wasser von Gott geschaffen. Ging in einer Universalwasserkatastrophe unter. Das ist der erste Vers in unserer Bibel. Und Gott schuf die Himmel und die Erde und mit dem Eid. Und der Geist Gottes schwebte über der Finsternis Wassertiefe. So. Das ist also eine erste Schöpfung aus Wasser und durch Wasser geschaffen worden von Gott und in einer Universalwasserkatastrophe untergegangen. Und deshalb finden wir, dass Gott dann eines Tages aus dieser Finsternis, Wasser, Masse unheimlicher Art, kosmisch groß, nicht? Dann die Erde, das Trockene hervorruft. So, also. Wasser, jetzt kommen die Atomenordnungen. Tatsächlich ist Element Atom Nummer 1 Wasserstoff. Buchstabe H. 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 2. O. Das ist Wasser. Das heißt also ein Teil Wasserstoff und H. Und jetzt 2 O, zwei Teile Sauerstoff. Wenn die zusammenfließen, da ist, kann einer, ein Chemiker, hier hat er Wasserstoff und da hat er Sauerstoff. Schön, zwei Teile von Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff und bringt die zusammen und dann ist alles noch trocken, auf einmal fließt Wasser. Aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen, Petrus. Also Atom Nummer 1, Wasserstoff, da ist nur ein Atomkern, ein Atommittelpunkt, Proton und ein Elektron. Das Proton beim Wasserstoff können wir vergleichen mit unserer Erde und das Elektron, das eine, der Mond. Der Mond kreist ja schön brav langsam um unsere Erde. So, aber hier in den Elementen, in den Atomen, saust das nach allen Richtungen in einer Geschwindigkeit herum, dass das Körperform annimmt. Also, Atom Nummer 1, Wasserstoff. Ein Proton, ein Elektron. Mittelpunkt nach allen Richtungen herum. Atom Nummer 2, wunderbar, Helium. Was heißt das auf Deutsch? Helios heißt die Sonne. Helium ist das zweite Element und das hat schon zwei Protonen, zwei Elektronen und zum ersten Mal zwei Neutronen. Wir Schweizer sind ja neutral. Wir sind die Neutronen, nicht wahr? Also wir sind da in der Mitte. Und dann zählt Gott einfach immer eins dazu, dann drei Protonen, drei Neutronen, drei Elektronen und schon haben wir Lithium. Und so geht es weiter, dass zum Beispiel Gold, reines Gold, hat von allen Sorten 69 und Quecksilber hat von allen Sorten 80 Stück. Jetzt wisst ihr schon, was ich sage. Wenn vom Bruder Muhl gesagt wurde, er ist ein leichter Vogel, der nimmt alles so leicht, oder so ein Quecksilber. Nicht? Gut, also ich sei Quecksilber, dann habe ich 80 solche Stücke, fliegen bei mir da herum, geordnet, und dann braucht der Herr, um aus mir reines Gold zu machen, nur was zu tun. Nur ein Rädchen, das ich zu viel habe, wegzunehmen, nicht? Und schon bin ich reines Gold. Liebe Geschwister, also was da alles an Herrlichkeiten in der Schöpfung Gottes vorhanden ist, und wir und die Gläubigen haben meistens keine Ahnung von diesen Herrlichkeiten, aber heute Abend bekommen wir eine. Und Gott sei Dank, dass Kassetten aufgenommen werden, die man dann, darf ich mal sagen, das ist dann eure Sache, sehr empfehlen kann, sollte, nicht wegen Bruder Muhl. Bruder Muhl darf hier nur, man sagt, Sprachrohr sein. Der Herr hat mir in einem kleinen Büchlein, tägliche Andachten sind mit Leitworten, ein Wort gegeben, wenn du dich an mich hältst, werde ich mich auch an dich halten. Und du wirst mein Prediger bleiben, jetzt kommt aber das Schönste, und du wirst mein Mund sein. Wer spricht hier? Gott. Gott. Begreift er mich? Da habe ich etwas mit Furcht und Zittern, Wort Gottes zu verkündigen. Aber, habe gesagt, Herr, ich darf dein Mund sein. Liebe Geschwister, sind vielleicht gerade auch deshalb so wenige hier. Ihr könnt das vielleicht ertragen, so etwas zu hören. Jetzt. Der Geist über den Gerichtswassern. Jetzt haben wir Geist und Wasser. Jetzt fällt das Blut. Das hebräische Wort für Blut heißt Dam. D-A-M. Dam. Wie heißt denn der erste Mensch? Auf der ersten Schöpfung gab es noch keine Menschen. Eine Erdkugel gab es, aber keine Menschen. Wie heißt der erste Mensch? Adam. Das heißt, der erste im Blut. Aha. Was haben wir bis jetzt gehabt von den drei Stücken? Der Geist, das Wasser und das Blut. Den Geist haben wir gesehen und das Wasser, wenn es auch Gerichtswasser sind. Und der erste Mensch, das erste Geschöpf, in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen, das einzige im Blut. Adam, der erste im Blut. Und von was für Material hat er den ersten Menschen, den Adam, genommen? Von Adama. Adama heißt Erdboden, Staub vom Erdboden. Liebe Geschwister, merken wir so langsam, hoffe ich schon bis jetzt, wie unser Gotteswort in den Grundtexten wirklich bis auf Buchstäblein und Pünktlein daneben und Zeichlein daneben vollkommenes Gottes Wort, vollkommene Offenbarung dieses Geistes ist. Des Wassers des Lebens und das Blut, das ist seine Seele. So, jetzt machen wir den Sprung, der ich im Anfang von in der Bibel haben wir jetzt davon. Aha. Und kaum war das erste Menschenpaar, allerdings leider gefallen, haben sie Söhne gezeugt. Der erste, Kain und Abel. Und schon passiert was. Und schon fließt Blut. Also fehlt davon eines von den drei. Fehlt etwas vom Geist. Von dem ist alles erfüllt und geleitet. Fehlt es an Wasser. Fehlt es an Blut. Zum Glück dürfen wir lesen, währenddem das Blut Abels den Himmel schrie um Rache, redet das Blut des Christus besser als das Blut Abels. Das Blut Jesu Christi schreit um Gnade und Barmherzigkeit für die ganze Schöpfung. Und jetzt schlagen wir die letzten Blätter unserer Bibel auf. Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sprechen. Was? Komm. Ah, es laden die ein. Wir sagen, komm Herr Jesus, komme bald. Das laden wir ein. Aber es lädt der Geist ein. Der Herr Jesus ist Geist. Gott ist Geist. Also, der Geist und die Braut, die sind ja eins. Die sprechen, komm. Wie lautet die Einladung? Erstens mal, wer es hört, der spreche. Seinerseits, komm. Wen da dürstet und wer da trinken will, der komme und nehme das Wasser, bitte Geist, Wasser, des Lebens geschenkweise. Kennen wir einen Mann, der war sehr reich und vor seiner Haustür ein armer Lazarus. Beide starben, der Arme kommt in die Herrlichkeit, in Abrahams Schoß, und der Reiche stirbt, wird begraben, und als er die Augen aufschlägt, ist er in einem brennenden Feuergericht und ihn dürstet. Er möchte trinken, dann sieht er da den armen Lazarus, ja, dort in der Herrlichkeit. Oh, soll doch jemand kommen, das nur seinen Gaumen kühle. Antwort, es ist unmöglich, dass einer von dort darüber kommt und dass einer von hier dort hinüber kann. Also, deine Bitte, trinken zu können, zu erfüllen, ist unmöglich. So steht geschrieben. So, und so werden wir abgefertigt. Und der, besonders der Betreffende. Das heißt, und alle, die wie dieser reiche Mann an diesen Ort kommen, da gibt es keine Hoffnung für die. Aber bitte schön. Also, der Geist lädt ein, Wasser des Lebens zu trinken. Mit welcher Bedingung? Dass wer es hört, er dürfe kommen. Seinem Hintermann sagt, du darfst auch kommen. Und der muss seinem Hintermann sagen, du darfst auch kommen. Bis alle Hintermänner es gehört haben. Also der Geist Latein, Wasser des Lebens, trinken zu können. Wen da dürstet, dürstet den reichen Mann da im Feuergericht. Möchte er trinken? Es haben wir. Unter Gesetz, solange das Gesetz vom Sinai Rechtskraft hat, ist es unmöglich. Ja, also, liebe Geschwister, die endlosen Gerichtszeiten, die die meisten Gläubigen meinen, festhalten zu müssen, nicht, sind richtig, soweit das Gesetz vom Sinai in Rechtskraft ist. Ist das richtig? Was steht aber nun in Römer 8? Ausgerechnet. Ausgerechnet steht da, dass dem Gesetz Unmögliche hat Gott in Christo auf Golgatha möglich gemacht. Kann also jetzt einem, der im Feuergericht sitzt und der gern trinken möchte, weil er so Durst hat, kann dem jetzt der Durst gestillt werden? Wunderbar. Umso wunderbarer, als es vorher unmöglich war. Also, liebe Geschwister, dass wir unter diesem Evangelium der Herrlichkeit unseres glückseligen Gottes unseren Weg gehen dürfen, wollen wir immer neu uns in Erinnerung bringen lassen und dem Herrn und uns da hinein versetzen lassen und dem Herrn immer neu danken dafür. So, es fällt aber da am Ende, am Schluss unserer Bibel noch was? Das Blut. Offenbarung 19, wieder im letzten Buch, im hintersten Buch unserer Bibel, kommt Christus auf weißem Pferd, und zuerst ein weißes Pferd, und der darauf sitzt, treu und wahrhaftig, es ist Christus. Und wenn zuerst ein Pferd erscheint, haben wir gelernt, bedeutet das Krieg. Und er, der auf dem weißen Pferd sitzt, führt Krieg in Gerechtigkeit. Und dann sind folgen ihm Heerscharen auf weißen Pferden. Weiße Pferde und Heerscharen darauf. Das sind die Philipper, das sind wir. Also, letzter Kampf Christi gegen Satan, der auf die Erde geworfen mit allen Mitteln wieder hinaufstieg. Mit den Mitteln, die ihm geblieben sind. Da Raumstation zu setzen da oben, so. Und dann erhebt er sich über jeden Gott. Und wieder dem Gott der Götter wird er Erstaunliches reden und gelingen haben. Das wird alles noch geschehen jetzt. Jetzt erscheint Christus. Jetzt hat er seine Raumstationen so gesetzt im ganzen Weltall, bitte. Wenn Satan auf die Erde geworfen ist, muss der zuerst noch Raumsonden hinaufschicken, um zu wissen, wie es da oben aussieht. Der hat ja Zugang bis zum Thron Gottes immer gehabt. Und er ist der Gott und Fürst dieses Kosmos, bitte. Der Fürst dieses Kosmos. Der Gott, bitte, genau das gleiche Wort, Theos, wie unser Gott. Gott ist Theos. Er ist bis heute der Gott, der Theos, des gegenwärtigen Zeitalters von der Sintflut bis jetzt zum Jahr 2000. So. Er, der Gott. Ja. Und Christus, und jetzt wähnt er sich fähig mit Erfolg, von hier aus das ganze Weltall schon unter seine Kontrolle gebracht zu haben, gegen den erhöhten Christus antreten zu können. Christus nimmt den Handschuh auf, seine Kampfansage, und kommt jetzt auf weißem Pferd mit den Seinen. Und jetzt heißt es, in einem in Blut getauchten Gewand. Was ist das für Blut? Sein eigenes Blut, das besser redet als das Blut Abels. Und jetzt kommt die Praxis. Der Geist, das Wasser und das Blut. Am Menschen hat Gott dargestellt das Fleisch, der Fleischleib. Entspricht dem Begriff Wasser. Bruder Mulb ist sicher, 70-75% an unserem Fleisch, Entschuldigung, Fleischleib ist Wasser, H2O. Ich hoffe, hier sei am wenigsten davon. Der Leib Wasser. Dann bei Menschen der Leib, das Fleisch. Und dann das Blut. Aber beim Fleisch haben wir das Wasser. Blut ist klar schon. Und was den Geist betrifft, haben wir beim Menschen vorerst den Odem, das gewöhnliche Atmen. Nicht? Atmung, das ist, Odem ist noch nicht Geist. Kann? Aber der Schnauf, der Odem, ist das Modell für den Geist. Und wie wir sehen und schon wissen, das Blut ist das Modell für die Seele. Und das Fleisch, das Modell für den Leib. Weiter, jetzt haben wir Geist, Seele, Leib. Denn was die Speisen betrifft, haben wir auch die drei Stücke. Nämlich wer mein Fleisch isst. Was bedeutet das? Das Brot des Lebens, sagt Jesus. Das wahrhaftige Brot Gottes, mein Fleisch. Und worin besteht die Mittel unter dem Begriff Speisen, Getränke? Der Wein. Das Brot. Den Leib darstellen, den Wein, die Seele darstellen und das Öl, den Geist darstellen. Stimmt. Und das Wort haben wir im Psalm 104. Schlagen wir den schnell auf. Psalm 104. Psalm 104 ist der, darf man nennen, den Psalm der Schöpfung. Und da lese ich nur aus der Mitte von Vers 14. Und Kraut zum Dienste der Menschen, um erstens Brot hervorzubringen aus der Erde, bitte. Aus der Erde, nicht aus dem Jupiter und irgendwo, nur auf unserer Erde. Um Brot hervorzubringen aus der Erde, erstens. Zweitens, damit Wein des Menschenherz erfreue. Hast du etwas dagegen, Günther, ich auch nicht. Damit zweitens Wein des Menschenherz erfreue und drittens, um das Angesicht glänzen, leuchten zu machen von Öl. Haben wir hier Brot, Wein und Öl im Wort Gottes in einem Atemzug. Das sind die drei Hauptstücke von Nahrung. Und Getränk. Weiter. Der Wille Gottes ist ja einer. Aber was haben wir gelernt? Auch in dreifacher Ordnung. Wir sollen nach Römer 12 sind wir durch die Barmherzigkeit Gottes und die Darstellung unserer Leiber als heiliges, reines, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, sind wir befähigt, unterscheiden zu können, die Elberfelder übersetzt, prüfen zu können. Das ist nur schwach übersetzt. Die Franzosen haben richtig übersetzt, discerner, unterscheiden zu können, welche Dinge im Geschehen und dem Vorhandensein in der Schöpfung Gottes nur dem guten Willen Gottes entsprechen, welche anderen erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche dritten erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Und um so etwas überhaupt irgendwie geordnet sehen zu können, ist die Ordnung des Hauses Gottes, beginnend mit der Stiftshütte des Mose, Tempel Salomos, Hesekiel und zuletzt ist der Gott, der Herr selber und das Lamm, der Tempel für alle, die neue, herrliche, bleibende Schöpfung. Also, was im Vorhof geschieht, hat Gott nur für gut gefunden, dass es eine Zeit lang zur Darstellung kommt. Fließt da Blut, wird Fleisch geschlachtet, brennt Feuer und so weiter. Was da geschieht im Vorhof, geschieht alles noch unter den kosmischen Lichtgebern Sonne, Mond und Sterne, nicht Vorhof. Wie ist es im Heiligtum? Also da ist der Vorhof, da ist Heiligtum, da ist der Allerheiligste. Haben Sonne, Mond und Sterne im Heiligtum auch noch etwas zu scheinen? Nein. Was ist denn da? Was ist denn da? Jetzt muss ich etwas zurücktreten, damit ich nichts zerschlage. Der goldene Leuchter. Oh, das sollte man projektieren können und dann erzählen. Also, der goldene Leuchter, wir sagen der siebenarmige Leuchter, das stimmt erstens nicht. Denn nur das Mittelstück wird Leuchter genannt. Sein Fuß, sein Schaft und sein Mittellicht, das ist der Leuchter. Und alles andere kommt aus ihm. Also nur der Leuchter, nur der Mittelschaft ist der Leuchter. Alles andere aus ihm. Wir haben, und diese Dinger da, die aus ihm kommen, sind nicht Arme, das sind also da drei jetzt und da drei. Es sind im Hebräischen heißt es Röhren und die Mitte ist auch ein Rohr und der Fuß ist hohl. Also, es sind da die sieben Schalen und die Tragarme, sage ich jetzt, die sind hohl, das sind Röhren. Also der Levit braucht nur an einer Stelle Öl einzugießen, was geschieht. Etwas Wunderbares. Etwas Wunderbares. Ganz blöd ist das Wunderbare. Oder Mul wurde auch mal nachgesagt, ja, der leichte Vogel, der geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Hat diese Bemerkung einen Sinn in meiner Fragestellung? Was macht denn das Wasser? Geht nur den Weg des geringsten Widerstandes. Kann man da Staumauern aufbauen und das Wasser lässt sich das gefallen? Und wie ist mit dem Öl? Geht das auch den Weg des geringsten Widerstandes? Ja. Jede Flüssigkeit, auch das Blut des Christus. Und jetzt kommt das Wunderbare. Er gießt da oben Öl ein. Das Öl kommt, als er eingießt, erst wann zur Ruhe? Wenn es den tiefstmöglichsten Punkt erreicht hat. Und Öl stellt was da? Geist. Ist der Geist Gottes ausgegossen in unsere Herzen? Ja, Amen, Halleluja. Gibt es in unserem Leben unheimliche Tiefen? Es gibt ein Wort im Buche Hiob, das heißt, die Tiefen Gottes sind tiefer als der Scheol. Dann sage ich, Gott sei Dank, dass die Tiefen Gottes noch das unheimliche Ding des Totenreiches, des Todes tragen, noch tiefer sind. Paulus, wie ruft er? O Tiefe des Reichtums! Aha. Tiefer als der Scheol sind die Tiefen Gottes. Ist da der Geist Gottes auch da unten? Zuerst. Der Geist Gottes ruht erst, bis er beim Bruder Muhl in die tiefsten Tiefen seines Verlorenseins und seiner Sünde angekommen ist. Und wenn er dort angekommen ist, was passiert dann? Dann geht es in dem Rohr, wo er eingießt, das wird zuerst voll. Nicht? Wie? Aha. Was passiert? Ist immer Gleichgewicht da, links und rechts. Wie sagt man dem? Das hören wir die Wissenschaftler. Nicht? Kommunizierende Röhren. Da ist immer Öl, obwohl der nur an einen Punkt eingießt, ist immer Gleichgewicht. So, und jetzt Achtung. Mittellicht heißt, das ist der Geist des Herrn. Und jetzt kommt dieses, so bleiben wir Armpaar. Der Geist der Weisheit und, mit einem und, des Verstandes. Es kommt kein Und. Der Geist des Rates und der Kraft. Es kommt wieder kein Und. Es kommen die beiden äußersten Lichter. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn oder der Demut des Herzens. Der Geist, der einer ist, im Allerheiligsten, Gott ist Geist, hat sich das Licht des Geistes, hat sich in diesem Prisma der Geist, das Wasser und das Blut, der Geist, das Wasser und das Blut, hat sich der Geist Gottes, das Licht Gottes, in diesem Prisma brechen lassen und das gebrochene Licht offenbart was? Wenn das Licht Gottes, Gott ist Licht, sich brechen lässt auf Golgatha, vom gebrochenen Brot wissen wir schon von Kindesbeinen an Bescheid, aber vom gebrochenen Licht weiß kaum ein Gläubiger etwas. Der Lichtstrahl, der auf das Prisma gebracht wird, lässt sich brechen und im gebrochenen Zustand antwortet der gebrochene Lichtstrahl mit der ganzen Buntfarbigkeit des Regenbogens, genau in der Ordnung des Querschnitts des Regenbogens. Und da gibt nun dieses gebrochene Farbwunder Antwort auf die Frage, was gibt es für Dinge in der Sonne? Antwort auf die Frage, was gibt es in dem Fall? Ein anderes Licht und so weiter. Aha. Gebrochenes Licht, also der goldene Leuchter im Heiligtum. Da sind die Dinge des guten Willens im Vorhof und hier sind schon die Dinge des wohlgefälligen Willens Gottes. Ja. Sind wir erwählt vor Grundlegung der Welt nach seinem Wohlgefallen? Jawohl. Schon Heiligtum. Wohlgefallen. Goldener Leuchter. Der goldene Leuchter, voll Öl, ist eine Darstellung eines Geistes Gottes Trägers. Sollten wir auch voll Geistes sein? Na, so steht geschrieben. Ja, was haben wir da zu tun? Unter Gesetz muss ein Levit da immer wieder nachgießen, ja. Aber dem Geiste nach, der Geist, ist es wie, da haben wir den goldenen Leuchter, sein Fuß, sein Schaft, die sieben Lichter, da lesen wir den Ölbehälter da oben und dann sieben Gießröhren zu den sieben Lichtern und ein direktes Rohr da zum Mittellicht. Und genau wie da die Arme da raufkommen, kommen Ölleitungen von oben. Das heißt, dass da ist dargestellt, ich spreche jetzt von Zacharia 4, wer es nachlesen will, da ist dargestellt, wie Gott die Fülle des Geistes jedem Gotteskind, wir sollen ja, jeder von uns, ein goldener Leuchter sein. Also, voll Öl, voll Geistes. Und jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Kann man den Geist Gottes betrüben? Leider ja. Kann man ihn dämpfen? So. Da benutze ich ein ganz praktisches Ding. Da haben, wo die sieben Röhren kommen, da in der Mitte natürlich nicht, da haben wir je ein Hähnchen und da können wir mehr oder weniger zudrehen, nicht? Den Geist Gottes dämpfen oder betrüben oder gar abstellen. Nicht? Wenn der Geist uns ermahnt, so und so, nicht? Und so, oh, passt mir jetzt gerade gar nicht. Ne? Ja. Können wir das? Ja. Dann sagt Gott, gut, also, Aber das dann fließt wirklich auch nicht. Aber was können wir auch machen? Alles öffnen. Und was passiert dann? Ohne jede Anstrengung, dann fließt der Geist in uns und sucht zuerst immer welchen Punkt? Gerade dort, tief den Punkt bei Bruder Mohl, wo er als Jung im Glauben nicht wagte, damit zu Gott zu kommen, weil er wusste, wie unheilig er ist. Bitte. Dürfen wir also mit jeder Zeit, mit Freimütigkeit, wie wir sind, uns dem Herrn stellen, genauso dreckig, wie wir sind, dem Herrn stellen und fließen lassen, was passiert? Das Blut Jesu Christus reinigt uns von wie vielen Sünden? Von allen Sünden und legt euch nichts mehr zu finden. Nichts mehr zu finden. Einfach fließen lassen. Übe dich in der Gottseligkeit, Paulus, dem Timotheus. Das sind so Übungsstücke, richtig? Goldener Leuchter. Also jetzt verstehen wir, da guter Wille Gottes, hier wohlgefälliger Wille Gottes, goldener Leuchter. Was ist denn dem goldenen Leuchter gegenüber aufgestellt? Der Schaubrottisch und die Weinkelche, so. Und die Kelche stellen ja das Blut des Christus dar. Da haben wir hier das Blut. Und im Vorhof ist die Gestalt der Hütte sichtbar. Und das Heiligtum ist der Raum der Seele. Und sein Blut, das ist seine Seele, wie das alles übereinstimmt. Und vor dem Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligstum ist was? Der Räucheraltar. Und wenn da geräuchert wird, stellt das was dar? Die Gebete der Heiligen. Und einmal im Jahr geht der hohe Priester, nimmt ein Räucherfass und von der Kohlenglut da rein und Räucherwerk mit hinter den Vorhang in die Gegenwart Gottes. So. Und räuchert da. So, Gott. Vollständig dunkel. Was heißt das? Da werden die Gebete der Heiligen, wenn wir hineingehen ins Heiligtum, ins Allerheiligste, der Gegenwart Gottes, gut, wohlgefällig, vollkommen. Glaube, Hoffnung der Seele, Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ist Gott die Liebe? Ist Gott Geist? Merken wir. Die Dinge stimmen, 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 stimmen. In mathematischer, rechnerischer Klarheit und Einmaligkeit. Jetzt können wir unterscheiden, was im Worte Gottes gehört in den Vorhof, ein Bestandteil des guten Willen Gottes. Welche anderen Dinge sind Bestandteile des wohlgefälligen Willens und welche ganz anderen Dinge sind Bestandteil des vollkommenen Willens Gottes. Also, wenn ich heute Aussprüche des Gesetzes nehme, um zu beweisen, dass die Gerichte Gottes ewig und endlich seien. Dann habt ihr recht, das so steht da. Aber was macht er dann? Dann nimmt er Dinge im Worte Gottes, die Gott nur für gut für eine Zeit lang hingesetzt hat. Und schleppt die ins Heiligtum oder ins Allerheiligste hinein. Ist da drin klar, dass die Liebe Gottes Böses überhaupt nicht zurechnet? stimmt das da im Allerheiligsten? Aber da nicht mehr ganz, ne? Und da überhaupt nicht. Stimmt's da im Allerheiligsten? Gut, wohlgefällig, vollkommen? Dass Gott in Christo war, ihnen allen in der ganzen Schöpfung ihre Übertretungen nicht zurechnend. Na, ist das Evangelium. Aber das kann ja nicht geglaubt werden, weil sofort der Feind es versteht, uns wieder Dinge vom Gesetz ins Ohr oder zu flüstern oder gar ins Herz zu legen. Also sollen wir unterscheiden lernen, was nur dem guten Willen Gottes entspricht und was dem wohlgefälligen und was dem vollkommenen Willen Gottes entspricht. Wunderbar. Also die drei Stücke im Hause Gottes. Und jetzt kommt eine neue Phase. Ich blicke jetzt auf die Uhr. 9.15 Uhr. Reicht noch bis 9:30?
Ja, aber nicht länger.
Geht's noch?
Ja,
wenn es bei dem noch geht, nicht? Dann soll es ja bei denen, die sitzen können, nicht? Und all die sich gesetzt haben. Jetzt lassen wir das gebrochene Licht des Regenbogens zu uns reden. Unter dem Thema der Geist, das Wasser und das Blut. Es gibt nun einmal unter den Farben, die der Maler mit dem Pinsel anstreichen kann, von Gott geordnet, wie wir sehen werden, biblisch, drei Grundfarben. Drei. Drei sind es, die da zeugen. Das sind jetzt keine Grundfarben, ne? Das ist jetzt Geist. Der Geist, das Wasser und das Blut. Aber wir probieren einmal, welche der drei Grundfarben würden wir dem Geist zuteilen? Gelb oder Rot oder Blau? Welche Farbe würdest du dem Geist geben?
Von denen, die du genannt hast, ist gelb. Blau ist Wasser.
Also, welche Farbe von den drei, gelb, blau, rot, geben wir dem Blut? Fangen wir mal so an. Blutrot, nicht? Stimmt das? Also, das stimmt ganz sicher. Nicht nur in der Bibel, oder nicht nur in der Welt, sondern in der Bibel auch. Von den dreien, gelb, rot, blau, Wasser?
Blau.
Die blaue Adria. Was bleibt für den Geist übrig? Gelb. Gold? Gelb. Sonnenlicht und alles, der goldene Leuchter und der sogar die Bundeslade selbst, inwendig und auswendig mit Gold. Alles. Geist? Gelb. Wasser, blau, Blut, rot. Wir fragen jetzt die Schrift. Nein, vorher stellen wir die Frage, können wir die drei verschiedenen Farben miteinander mischen?
Ja.
Selbstverständlich. Gut, jetzt mischen wir einmal Gelb und Blau. Was kommt zustande? Wunderbar. Gelb und Blau gemischt ergibt Grün. Was sagt schon die Welt, was Grün für eine Bedeutung habe? Grün sei die Hoffnung. Da geht die Schrift noch viel weiter. Wie wir sehen werden, ist die Farbe grün, hat die Farbe grün die Bedeutung von neu gezeugt sein und neu geboren sein. Hat einmal ein prächtiger Wortgottesverkündiger gelehrt, gezeugt aus dem Geist sind wir alle, aber geboren werden wir dann erst vom Geist drüben, wenn in der Vollendung. Stimmt das? Leider nicht. Oder zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Weil im Hebräischen Alten Testament und im Griechischen Neuen Testament es nur je ein einziges Wort gibt, in welchem gezeugt werden und geboren werden alles schon drin ist. Also, wenn übersetzt ist, ja, wer dem Sohne Gottes glaubt und so weiter und ihn aufnimmt, seinen Geist aufnimmt, der ist vom Geist gezeugt, ne? Dann dürfen wir in Zukunft oder geboren, nur steht nur geboren, vom Geist, aus dem Geist geboren, dann dürfen wir in Zukunft in jedem Fall, gerade lesen wir, das heißt vom Geist gezeugt, auch aus dem Geist geboren, ist schon drin im gleichen Wort. Und vom Geist geboren ist das vom Geist gezeugt, auch schon drin. Also, Halleluja, was gibt es hier? Nicht, was ist da unmöglich? Schreckliches Ding. Schwangerschaftsunterbrechung. Hat Gott gründlich dafür gesorgt. Wenn ich das Zeugnis des Geistes habe, ich bin Gottes Kind, bin ich schon aus Gott geboren. Nichts zu machen. Nichts zu machen. Halleluja. Also, was haben wir gemischt? Gelb und Blau. Das heißt also, Geist und Wasser. Nicht? Ja, und jetzt Bruder Muhl? Nein. Bruder Muhl lehnt die Antwort ab, sondern wir lesen jetzt die Schrift als Antwort. Und zwar Johannes 3, Vers 1 bis so und so. Johannes, jetzt Evangelium Johannes 3. Was haben wir da für eine Erzählung? Wir brauchen nur anfangen zu lesen, dann haben wir schon. Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern. Sein Name war Nikodemus, das heißt Volksbezwinger. Ein Oberster der Juden. Aha. Also dieser Nikodemus, der war etwas. Ein Pharisäer, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, zu Jesus, bei Nacht und sprach zu ihm, jetzt Achtung, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Dinge, diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortet und spricht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, und jetzt gerade lesen, gezeugt werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, ja, wie soll das zugehen? muss zum zweiten Mal in den Leib der Mutter, also ganz dumm stellt er sich da. Jesus antwortet: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was haben wir? Was? Wasser sei blau und Geist sei gelb. Was gibt das? Grün. Also was ist jetzt grün in der Bibel? Hat grün für eine Bedeutung? Aus Wasser und Geist gezeugt und geboren zu sein. Liebe Geschwister, versteht unser himmlischer Vater und der Jesus und der Heilige Geist auch etwas von Farben? Er fährt weiter. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren und gezeugt ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsstet von Neuem geboren und gezeugt und geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Wisst ihr, was da steht? Der Geist geistet, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geiste gezeugt und geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dieses geschehen? Jesus spricht zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Genügt bis mal so weit. Ne? Hier, jetzt haben wir gemischt, gelb und blau ergab grün. Und jetzt mischen wir weiter. Jetzt mischen wir gelb und rot. Er gibt was?
Orange.
Ah. Orange. Oh. Orange. Da darf ich gleich sagen, wo wir in der Schrift von Äpfeln, von Apfel lesen, da gibt es zum Glück ein Wort im Hohen Lied von goldenen Äpfeln. Da müssen wir immer lesen, da haben wir im Deutschen ja die Bezeichnung für Orangen, Apfelsinen, nicht? Apfelsinen müssen wir immer lesen, wo wir von Äpfeln lesen. Immer Apfelsinen, also goldene Äpfel. Wir mischen gelb und rot, ergibt Orange. Sagt die Schrift hier auch so was Feines? Hebräer 9, Vers 13 bis 14. Hebräer 9, Vers 13 bis 14. Da ist die Erlösung in Christo. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, also nach dem Gesetz, zur Reinigung des Fleisches heiligt. Wie viel mehr, ist Achtung, wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Paulus bezeugt vor Gott: Ich diene meinem Gott mit reinem Gewissen, wofür Gott selber Zeuge ist. Was hat der reißende Wolf der in die Herde des guten Hirten eingebrochen ist und zerrissen hat, was ihm zwischen die Zähne kam, der soll sagen, er habe ein reines Gewissen. Hat er aber recht? Bitte. Das haben wir jetzt gemischt. Gelb und Rot-Orange. Bedeutet ein von Gott selbst durch das Blut und den Geist des Christus vollkommen reines Gewissen haben zu dürfen. Liebe Geschwister, dürfen wir also jederzeit nach diesem Wort mit einer Freimütigkeit ohne Gleichen vor Gott treten. Indem wir aber glauben, was da geschrieben steht. Gelb und Rot, Geist und Blut. Wunderbar. Drittens, jetzt bleibt noch übrig zu mischen. Blau und Rot, was gibt das? Eine eigenartige Farbe. Ich komme zum Schluss, liebe Geschwister. Wir machen das einmal so. Ein Farbkreis. Da oben ist gelb, Geist. Da ist das Wasser, so ein Stück rot, und da ist das Blut, rot, Wasser, blau. Also, gelb, blau, rot. Jetzt haben wir gemischt, gelb und blau, grün, gelb und rot, orange. Und jetzt blau und rot gibt violett. Das ist eine geheimnisvolle Farbe, violett. Bitte?
Das Geheimnis der Versöhnung.
Das Geheimnis der Versöhnung, sagst du. Ja. Nämlich? Auf dem Brustschild des hohen Priesters waren ja die Steine. Und da ist einer violett. Ich darf es hier ja nur bezeugen. Wir haben das früher ja mal näher ansehen dürfen. Und der violette Stein heißt im Hebräischen Achlama, auf Deutsch Bruder, warum? Und im Griechischen Amethyst, das heißt ohne Wein, ohne Wein. Wieder das Wort Gottes, Johannes 19, Vers 34. Es handelt sich jetzt um Wasser, blau, und Blut, rot, violett. Was steht da? Hat es jemand gerade ganz laut lesen? Ja, ich kann es ja sagen. Wir haben den Auftrag zu sehen, ob die Gekreuzigten gestorben seien. Ja. Die brechen die Beine, kommen zu Jesus und sehen, der ist schon gestorben. Und was macht da ein römischer Kriegsknecht? Nimmt einen Speer und stößt sein Speer in die Seite Jesu, und was geschieht jetzt? Da trat Wasser und Blut heraus. Blau und Rot, violett. Violett und in dem Farbkreis ergibt dann noch das letzte Purpur. Die Schrift hat vieles zu sagen. Von blauem und rotem Purpur. Haben wir das im Ohr? Das sind genau das, kannst du die Tiefen Gottes erreichen, die tiefer sind als der Scheol. O Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, das heißt seine Gerichtswege. In welcher Richtung sind die unausspürbar? Dass je unverständlicher ein Gericht Gottes ist, wo ist da die Barmherzigkeit Gottes? Wo ist da die Liebe Gottes und so weiter? Umso wunderbarer ist jeweils die Herrlichkeit, die Gott mit denen erreicht, die diesen unverständlichen Gerichtstiefen übergeben werden mussten nach dem Gesetz. Weil sie die Erlösung in Christo abgelehnt haben. Dann bleibt nur das Gesetz wieder übrig. Aha. Das reicht uns. Gerichtswege Gottes. Ich lasse als für heute Abend genügendes Beispiel der Beweisführung dazu die Tatsache sprechen, dass Paulus erklärt vorher da in Römer 11, jetzt haben